Deutschlandfunk Nova. 100.
Vor zwei Wochen, da hatten wir ja eine Sendung über Blackouts. Da haben wir unter anderem die Geschichte von Max Rinneberg erzählt, der durch einen ganz krassen Sturz komplett sein Gedächtnis verloren hat. Und dieses Gedächtnis an die Jugend, an die Kindheit, ist nie wieder zurückgekommen. Unsere Kollegin Julia Rosch hat dann darüber mit der Neurologin Angelika Töne-Otto gesprochen, um so ein bisschen zu verstehen, wie das passieren kann. Also wie ein Hirn einfach bestimmte Dinge so krass verdrängen kann. Und Julia hat dann von Angelika Töne-Otto erfahren, dass so eine Amnesie im Grunde das krasse Gegenteil von einem Trauma ist. Bei manchen Menschen werden schreckliche Erlebnisse weggeschoben, werden unterdrückt. Die Folge ist dann, die Erinnerung fehlt. Und dann gibt es aber Menschen,
die reagieren eher so, dass sie das Erlebnis nicht vergessen können. Also das sind die Menschen, die immer wieder davon träumen, wo kleinste Ereignisse sofort die Erinnerung wieder aufrufen und die eher vergessen möchten, aber das eben nicht können, weil immer wieder diese Erinnerungen kommen. Da spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Und genau darum geht es heute in der 100. Trauma, wenn die Vergangenheit wehtut, so heißt Ausgabe 163. Ich bin Paulus Müller, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir im Studio ist Niloufar Elhami, Redakteurin dieser Sendung. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke schön.
Zwei Traumageschichten haben wir heute in der 100.
Wir hören unter anderem von der Sibylle Pieck, bei der zieht sich das Trauma durch das ganze Leben. Es geht um ihre Mutter, die sie nicht liebt. Und welche Folgen das hat, das erzählt sie uns gleich.
In der ersten Geschichte aber geht es um Lisa. Das ist eine niederländische Journalistin. Und Ilo, wir sitzen hier im Kölner Funkhaus. Du koordinierst die Sendung, gibst Geschichten raus. Wir erzählen persönliche Geschichten hier in der 100, selten politisch brisante. Zum Glück machen das aber andere Menschen, andere Journalisten, berichten aus aller Welt über Missstände, über Konflikte, über Korruption, über Umweltverschmutzung und. Und diese Arbeit dieser Journalisten ist nicht ungefährlich. 52 Menschen wurden weltweit 2017 umgebracht, weil sie Journalisten waren, weil sie ihre Arbeit gemacht haben, über etwas berichtet haben. Aber manchmal geraten diese Kollegen auch einfach so ins Kreuzfeuer. Rahel Klein erzählt uns jetzt die Geschichte von Lisa Dupuy, die in so eine Situation hereingeraten ist.
I heard a lot of screaming. And it was a screaming that is, it can only be a human sound. And it sounded very angry and maybe sort of like bloodlust. That's a really scary word to use. So that's also when I thought, okay, so this is actually nothing to do with the food. This is just bad news. I think I might have literally thought the words bad news.
Ja, die Frau, die hier gerade von diesen schlechten Nachrichten erzählt, von diesen Schreien, die sich irgendwie blutrünstig anhören, das ist Lisa. Lisa ist 27, die ist Journalistin und eigentlich lebt und arbeitet sie in Amsterdam. Aber an diesem Tag im Juli 2017, da ist sie mit einem Kollegen aus Holland und mit einer amerikanischen Fotografin für eine Story im Kongo unterwegs, und zwar mitten im Dschungel. Die sind da in so einem Camp zusammen mit einer Gruppe von Rangern. Die haben sie am Morgen interviewt. Jetzt kochen sie gerade über so einer Feuerstelle Bohnen, die wollen sie zum Mittag essen. Und plötzlich hören sie diese komischen Geräusche.
Literally just pop, pop, pop. And very initially, like the very first instant, my thought was, did we mix up our food bags and actually throw in corn instead of beans? So I thought it was popcorn popping.
Ja, Lisa denkt erstmal, sie haben aus Versehen Mais in den Topf getan, weil dieses Pop, 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 das hört sich an wie Popcorn. Aber dann kommen eben diese Schreie dazu und sie merken, das sind Schüsse. Die werden gerade angegriffen, völlig aus dem Nichts heraus. Die Schüsse, die man da jetzt hört, das sind Originalaufnahmen von Lisas Kollegen Klaas.
There was instant panic. And so we had all been huddled around this campfire. And then within a flash, like the pot of beans got like, it fell off of the fire. Everybody was just jumping and running in different directions. So as we were doing that, there were actually attackers who were on the edge of the camp and they were running into the camp.
Ja, eine Gruppe von Männern stürmt auf dieses Camp zu. Lisa und die anderen sind so 20 Leute in diesem Camp. Die springen auf und versuchen einfach nur, sich in Sicherheit zu bringen.
My knees gave way immediately. Just they turned to jelly. And then I stumbled a couple of times because I thought at first maybe if I just lie down, nothing happens. Makes no sense because then of course if you decide to lie down, a lot of things might happen.
Lisas Knie, die zittern einfach so stark, dass sie erstmal hinfällt. Sie steht aber sofort wieder auf und versucht wegzurennen. Manche von den Rangern, die laufen zu ihren Waffen. Zwei andere schnappen sich Lisa, die packen sie und versuchen, irgendwo Deckung zu suchen. Dieses Camp, wo dieser Angriff gerade stattfindet, das liegt in so einem Naturschutzgebiet. Das heißt Okapi Wildtierreservat. Das ist ganz im Nordosten vom Kongo. Dieses Reservat ist UNESCO-Weltkulturerbe und deswegen wird es auch im Auftrag von der Regierung von eben so einer Gruppe von Rangern immer geschützt. In diesem konkreten Camp jetzt, da bewachen die Ranger vor allem so eine stillgelegte Goldmine. Die liegt direkt neben diesem Camp. Die wohnen dann da immer für so ein paar Wochen. Da sind einfach so ein paar Zelte und passen eben auf, dass niemand in dieser Mine unerlaubt Gold schürft. Dann werden die irgendwann wieder von anderen Rangern abgelöst. Ja, im Grunde kann man sagen, riskieren die da jeden Tag ihr Leben, weil es immer wieder zu Angriffen kommt, weil irgendwelche Gruppen diese Mine erobern wollen, weil denen Naturschutz scheißegal ist. Und ja, Lisa, die ist da hingereist, weil sie über genau diese Konflikte berichten will. Und plötzlich ist sie aber mittendrin und wird selber angegriffen. Ja, und die Angreifer, die kommen jedenfalls von der Rückseite dieses Camps, da wo auch der Dschungel anfängt. Deswegen ist auch der einzige Fluchtweg diese Mine auf der anderen Seite von dem Camp. Und da ist wirklich nichts außer roter Erde. 3 Fußballfelder groß. Da sind die Bäume weggerodet worden. Da sieht es aus wie auf dem Mond und da gibt es keine Deckung oder so.
The gunfire did not stop. There was screaming. And also, because we were moving through the mine, which is open, we were clearly visible.
Ja, das ist einfach so krass. Lisa hört diese Kugeln direkt neben ihrem Ohr zischen, weil auf sie geschossen wird. Die Erde poppt da hoch. Irgendwo weiter entfernt schlagen Kugeln in Bäume ein. Lisa, die rennt einfach. Die versucht, sich gleichzeitig zu ducken und nicht drüber nachzudenken, was da gerade passiert. Einfach nur funktionieren.
So I did at some point make a very conscious decision to not pay attention to the scared bit and make sure that I was functioning and that I was also communicating clearly with people.
Ja, also Lisa und ihr Kollege Klaas und die Ranger, die rennen zusammen vor diesen Kugeln weg. Die verstecken sich dann irgendwann am Rand von dieser Mine, wo der Dschungel auch wieder anfängt, in so einer Art Gebüsch. Ja, und die hoffen einfach, dass sie niemand findet. So, die hören die Schüsse, aber sie haben keine Ahnung, wer die Angreifer sind, was die genau wollen und auch vor allem, wo die anderen Ranger sind. Das sind jetzt wieder Originalaufnahmen von Lisas Kollegen. Die hocken da jetzt so zu fünft im Gebüsch. Der Boden ist voller Blätter. Um sie herum ist alles voller Bäume, Äste und Büsche. Und ständig knackt auch irgendwo ein Ast und man denkt sich sofort so, oh, ist da wer? Kommt da wer? Lisa wird auch einfach nervös, weil die Schüsse irgendwann wieder näher kommen. Die Ranger, die bei Lisa und Klaas sind, die entscheiden irgendwann, wir müssen hier weg. Wir wissen nicht, ob die hinter uns her sind. Und wir müssen raus aus diesem Dschungel. Raus aus diesem Dschungel bedeutet aber 6 Stunden Fußmarsch bis zum nächsten Hauptquartier. Und es ist zu dem Zeitpunkt schon Nachmittag und es wird bald dunkel.
We had a fast pace. I think, especially for that first hour, we almost ran.
Ja, die laufen dann alle hintereinander her durch den Dschungel im Laufschritt. Und es ist super anstrengend, weil der Boden voller Wurzeln und Blätter ist und man überhaupt nicht richtig sehen kann, wo man hintritt. Und manchmal klatscht einem auch einfach so ein Ast ins Gesicht, wenn der Vormann nicht richtig aufpasst. Die schicken immer so einen Ranger vor, der dann gucken soll, ob der Weg auch wirklich sicher ist oder ob da jemand lauert.
I tried not to listen too closely because then everything sounds like a potential threat. So I think at some point I was really just listening to my own breathing and to our footsteps. And I was counting, thinking like blocks of 217 or something. And I would start again. I don't know why it's that number, but I would just count to keep focused.
Die zählt immer wieder bis 217. Wieso, weiß sie auch nicht. Und sagt sich dabei, ja, Angst bringt mich jetzt überhaupt nicht weiter. Ich muss mich einfach nur darauf konzentrieren, weiterzugehen. Nach so 2-3 Stunden Fußmarsch müssen die dann so einen kleinen Fluss überqueren. Und während die ihr Boot suchen, das hatten die da auf dem Hinweg versteckt, da hat dieser mal kurz Zeit, sich hinzuhocken und auch mal durchzuatmen. Und sie kniet dann neben dem Commander, das ist so der Chef-Ranger quasi. Und der sagt was zu Lisa, was sie nie vergessen wird.
What he said was, okay, so now you guys understand, you guys did take an actual risk to come here and tell the story, but now you understand our daily life. Like, this is our story. Okay. I sat there next to him shaking and trying to make a note of it. I didn't have to actually write it down because I don't think I'll ever forget that little comment.
Ja, also das hier, das ist unser tägliches Leben. So sieht's aus. Das sagt der Ranger dazu, Lisa. Da habt ihr eure Story. Nach 5 Stunden kommen sie dann endlich am Hauptquartier an. Die letzten 2 Stunden mussten sie im Dunkeln zurücklegen. Da hat Lisa ihre Hand vor Augen nicht gesehen. Und dann sind sie aber irgendwann in Sicherheit. Und es war ein Freitag, als dieser Angriff passiert ist. Am Montag sind dann die Beerdigungen, weil 5 Ranger sind bei diesem Überfall getötet worden, als sie die Mine verteidigen wollten. Und Lisa und ihre Kollegen bleiben dann noch zur Beerdigung und ja, dann reisen sie ab. Lisa ist natürlich einerseits total froh, dass sie überlebt hat und wieder nach Hause kann, aber auf der anderen Seite fühlt sie sich halt auch total schuldig.
I was really relieved to be out of the situation, but I felt really bad about leaving the situation as it was behind, because it felt like I had to come to this place and do a story because I thought it was interesting. And by the time it had shifted from interesting to tragic and horrible, I didn't want to be there.
Ja, man könnte jetzt sagen, ja, was hat Lisa denn gedacht, was passieren würde, wenn sie in den Kongo reist und so eine Story macht? Lisa, die wusste ja auch von diesem Risiko. Gleichzeitig hatten die sich aber auch gut informiert vorher und alle hatten auch gesagt, es ist im Moment relativ ruhig. Ja, eine Woche nach diesem Überfall ist Lisa dann zurück in den Niederlanden. Ihre Zeitung, die hat ihr eine Psychologin von Ärzte ohne Grenzen vermittelt, mit der trifft sie sich einmal die Woche. Bei ihrem ersten Treffen erzählt Lisa eben, wie froh sie ist, zurück zu sein und dass sie sich auch eigentlich ziemlich gut fühlt.
She probably at that point already saw coming that I was too fast in my enthusiasm for these things, which happened like a day or 2 days later. I was exhausted.
Lisa ist ein ziemlich offener, fröhlicher, gelassener Mensch. Die hat so mittellange, braune Haare. Die hört gern alternative Musik, spielt Fußball, hat total viele Freunde. Und die schreibt einfach gern über harte Themen. Die schreibt über Rüstungsdeals, über den Klimawandel oder halt eben wie im Kongo, wie der Naturschutz Konflikte anheizt. Und das passt auch dann zu ihr, dass sie ziemlich schnell nach so einem Ereignis wieder anfängt zu arbeiten. Aber ein paar Tage nach diesem ersten Treffen mit ihrer Psychologin, da passiert genau das, was die Ärztin schon vorausgesehen hatte. Lisa merkt, vielleicht bin ich doch nicht total okay. Es ist ein Donnerstag, Lisa ist in Amsterdam, die hatte bei Freunden übernachtet und macht sich mit der Bahn auf den Weg nach Hause.
And I sat down in the tram and I realized there were a lot of people around me. And none of them knew what had happened. And also none of them were aware that things that are as tragic as this event happen every day and were probably happening right now. And they didn't know and probably didn't care. And that made me feel very alone, which was a reaction I never would have expected would develop in me as a reaction to something like this happening.
Ja, Lisa, die sitzt in der Bahn und fühlt sich plötzlich total allein. Diese Tatsache, dass die Menschen um sie herum nicht wissen, was sie durchgemacht hat, was die Menschen im Kongo jeden Tag durchmachen müssen, das erzeugt plötzlich so einen riesigen Graben zwischen ihr und ihrem Umfeld. Und irgendwie nervt sie diese vermeintliche Ignoranz. Und Lisa hatte eben niemals erwartet, dass sie so eine Reaktion haben würde. Sie ruft dann ihren Vater an.
I said to my dad, I don't understand, I'm on the tram and I'm having such a weird reaction to this. And he said, so what's the reaction? I said, I'm feeling really alone. And he said, okay, well, we'll just talk a little bit. And that became the coping mechanism.
Ja, immer wenn Lisa in dieser Zeit Bahn fährt, ruft sie ihre Eltern oder ihre Freunde an oder ihren Bruder, um sich von diesem Gefühl der Einsamkeit ja abzulenken. Weil irgendwie ist diese überfüllte Bahn voller fremder Menschen ein Trigger, der dieses Gefühl in ihr auslöst. Diese ersten Tage und Wochen nach ihrer Rückkehr, das ist auch so die Zeit, in der sie sich ziemlich schuldig fühlt, weil sie in Amsterdam ist und in Sicherheit.
And then I realized, okay, but there's still so many people dead in this other place and I was there and now I'm not.
Ja, Lisa denkt an die Familien, die ihre Ehemänner verloren haben. Die fühlt sich für die Toten mitverantwortlich. Dass das totaler Bullshit ist, weil die Menschen damit ja jeden Tag zu kämpfen haben, genau das hatte der Ranger ja auch zu ihr auf der Flucht gesagt, das sieht Lisa in dem Moment irgendwie gar nicht. Ja, und Lisa fühlt sich auch ihren Kollegen gegenüber schuldig, die mit ihr im Kongo waren. Diese Story war ja ihre Idee. Sie hatte ihre Kollegen gefragt, ob die mitkommen. Und deswegen fühlt sie sich auch irgendwie verantwortlich, dass die anderen jetzt auch mit diesem Trauma klarkommen müssen. Und gleichzeitig zweifelt Lisa auch an ihren journalistischen Fähigkeiten.
But mostly, yes, I was working through, I don't know, does this make me a bad journalist? Does this mean I did a poor job? Do people think that I am just a beginner who did not know what she was doing? What do my colleagues think of me now? So that was like an ongoing loop.
Eigentlich war der Plan, diese Ranger ins Zentrum von Lisas Geschichte zu rücken. Und stattdessen musste sie diese Reise abbrechen, weil sie selber in Gefahr war. Und das fühlt sich für Lisa wie eine berufliche Niederlage an. Und diese ganzen Schuldgefühle, diese Selbstzweifel, die machen überhaupt keinen Sinn, muss man sagen. Die sind völlig irrational. Aber in Lisas Kopf, da wabern die einfach eine Zeit lang wie so eine nicht enden wollende Schleife herum. Ja, und dann, fast 3 Wochen nach diesem Angriff im Kongo, da reagiert auch Lisas Körper.
As I was trying to get ready for my new shift, I realized my legs were unsteady, my knees were shaking. So I felt like I was having a really sort of physical, well, backlash or physical reaction to all of the stress.
Es ist ein Mittwochmorgen. Lisa muss eigentlich um 12 auf der Arbeit sein. Und sie ist in ihrer WG in Amsterdam und die fühlt sich total gerädert. Ihr zittern die Knie und sie kann kaum aufstehen.
So I just texted my colleagues. We have a group WhatsApp and I told them, okay, so I did not see this coming. But turns out actually some of the stress is probably still coming out right now. And I probably should not be at work.
Ja, dieser ganze Stress, als Lisa im Kongo vor den Angreifern weggerannt ist und den sie damals beiseite geschoben hatte, um zu funktionieren, der entlädt sich gerade in ihrem Körper. Lisa macht dann erstmal 2 Wochen frei, verbringt Zeit mit ihrer Familie und mit ihren Freunden. Ja, diese Einsamkeit in der Bahn, die wird auch irgendwann besser. Aber sie fühlt sich trotzdem, als wäre irgendwie was im Kongo zurückgeblieben. Lisas Psychologin, die sagt, das liegt daran, dass Lisa irgendwie noch in 2 Welten lebt. Die ist zwar zurück in Amsterdam und in Sicherheit, aber so ein kleines Stück von ihr ist immer noch im Kongo und versucht zu fliehen. Das Problem an der ganzen Sache ist auch, Lisa hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wann und wie ihr Körper diese Ereignisse im Kongo kompensiert. Die kann immer erst dann drauf reagieren, wenn es wieder soweit ist. Und das passiert ein paar Monate später schon wieder.
My heart started to race and I could definitely actually involuntarily feel a sort of clock start ticking in the back of my head. I was like, okay, so now is the big countdown to when is it actually going to get dark and do you have to be still within these trees or can you get out?
Da ist Lisa beim Fußballtraining. Es ist ungefähr 7 Uhr abends und es wird langsam dunkel. Lisa achtet überhaupt nicht auf den Ball oder so, sondern die sieht nur die Bäume, die um den Fußballplatz herumstehen und wie die sich in so dunkle Schatten langsam verwandeln. Und plötzlich ist eben diese tickende Uhr wieder in Lisas Kopf und sie denkt sich, Scheiße, es wird bald dunkel, ich sollte nicht mehr hier sein.
So that's, yeah, when I realized, oh, okay, so my body is reacting to me being in a leafy or natural environment. While it's getting dark.
Es ist gar nicht so, dass Lisa irgendwie Angst in der Dunkelheit hat. Es ist nur diese Dämmerung, in der man wirklich sehen kann, wie die Zeit abläuft.
And I just very easily relate that to our little race against the clock.
Lisa tauscht dann die Position auf dem Feld, wo sie die Bäume nicht mehr so sehen kann. Und das hilft auch. Sie übersteht das Training dann auch irgendwie. Aber diese Reaktion, mit der hatte sie halt auch schon wieder überhaupt nicht gerechnet.
But I do very vividly remember thinking, how many reactions can I have to this? Especially because you cannot calculate it in advance. So you can be fine then the one day and then get up the next and then your body feels different or something is off somewhere in the back of your mind. It's not quite attached to you or something.
Monate nach diesem Ereignis im Kongo ist Lisas Kopf immer noch damit beschäftigt, diese ganzen Erlebnisse zu verarbeiten. Und das macht sie müde. Wenn man heute mit Lisa spricht, so ein Dreivierteljahr nach dieser Reise in den Kongo, dann erzählt sie manche Dinge so ziemlich abgeklärt, auch so ein bisschen roboterartig. Was aber sicherlich daran liegt, dass sie diese Geschichte mittlerweile bestimmt 1000 Mal erzählt hat. An ihrem linken Arm hat sie seit ein paar Wochen so ein neues Tattoo. Da steht Make Waves in schwarzen Druckbuchstaben. Und dieses Tattoo, das wirkt so wie eine Aufforderung an sie selbst. Beweg was. Mach auf Probleme aufmerksam. Man denkt sich ja, irgendwie scheint Lisa wieder einen ganz guten Frieden gefunden zu haben. Die scheint auch wieder mehr mit sich und auch mit ihrem Beruf im Reinen zu sein.
So I still feel horrible about these deaths, but it's I did not kill them. So the actual guilt lies with the people that pulled the trigger.
Ja, Lisas Psychologin, die hat ihr auch dabei geholfen, sich selber klarzumachen, du hast diese Menschen nicht umgebracht. Du warst nicht am Abzug. Und das kann Lisa irgendwann auch annehmen. Die schreibt auch Artikel über die Ereignisse und das hilft ihr auch, das zu verarbeiten. Und vor allem fühlt sich das total gut an, diese Geschichte von den Rangern doch noch zu erzählen, so wie sie es eigentlich vorhatte. Es gab aber auch wirklich was, was Lisa erstmal lernen musste, dass sie auch erstmal richtig zulassen musste.
One thing that I did learn to do was to tell people how I feel. And to tell them, I'm not going to see this about myself, but I need you to keep an eye out.
Ja, in Lisas Kopf, da war einfach so lange so viel los, dass sie wirklich diese anderen Menschen gebraucht hat, die ihr auch mal gesagt haben, was gerade gut für sie ist. Irgendwann ist es wirklich Lisas Papa, der zu ihr sagt, du kannst nicht für immer mit einem Teil von dir im Kongo bleiben. Das macht dich sonst krank.
So at some point you have to also, just like you made this conscious decision while you were being attacked, to not be afraid and to not be panicked, he said, at some point you will have to make a similar decision to move on and to not be holding on to it.
Sowas kann man natürlich erstmal sehr leicht zu jemandem sagen, aber Lisa, die merkt einfach, sie muss diese Entscheidung treffen. Genauso wie sie das im Dschungel auch getan hat, als sie beschlossen hatte zu funktionieren. In den vergangenen Monaten sind jetzt auch keine neuen Reaktionen mehr dazugekommen, auch wenn Lisa weiß, dass es nicht heißen muss, dass es nicht nochmal passiert.
You never know. There could be a big trigger and I could be on the floor tomorrow and not want to get up. But the thing is, you can't be afraid of the fact that something might scare you again. That would be the least productive way to go about it.
Ja, Lisa, die hat irgendwann verstanden, dass sie nicht nur physisch aus dem Dschungel rauskommen musste, sondern auch psychisch. Und das hat sie irgendwie, an den meisten Tagen jedenfalls, geschafft.
Rahel Klein hat uns die Geschichte von Lisa erzählt. Nilo, bei dem Angriff sind ja 5 Ranger und ein Helfer ums Leben gekommen. Über diese Menschen haben wir im Beitrag jetzt gar nicht weiter sprechen können, obwohl das Lisa ja wichtig war und ist. Ja. Und deswegen sprechen wir jetzt über diese Menschen.
Ja, das machen wir. Lisa hat erzählt, dass die Getöteten alle Männer waren. Der Jüngste war 20 Jahre alt, der Älteste Mitte 40. Und da Lisa selber halb Französin ist, brauchte sie dort keinen Übersetzer. Sie konnte also sehr gut und persönlich mit allen Rangern auf Französisch sprechen. Und den einzigen, den sie nicht näher kennenlernen konnte, das war der getötete Helfer, weil er eben nur unregelmäßig aufgetaucht ist und immer nur Essen und Proviant vorbeigebracht hat. Und der getötete Ranger, mit dem Lisa am meisten Zeit verbracht hat, das war der älteste im Team, der hieß Leopold. Er war quasi der Chef im Camp, der erfahrenste Ranger, der über 20 Jahre da im Dienst war. Lisa sagt, dass er ein sehr angenehmer Mensch war, sehr angesehen, auch in seiner Community, auch weil er direkt aus der Region stammte, also dort geboren war, aufgewachsen. Sein Vater war da auch Ranger gewesen vor ihm. Und Lisa sagt, er hat den Dschungel gekannt wie kein anderer, also ganz intuitiv. Und vor allem hat er den Job nicht nur wegen des Geldes gemacht, sondern weil er wirklich auch hinter diesem Naturschutzgedanken stand. Also er hängt anscheinend sehr an diesem Naturreservat.
Wir haben ja auch im Beitrag mitbekommen, dass natürlich viele von diesen getöteten Rangern auch Familien hatten, auch Kinder hatten.
Genau, 3 von den Rangern hatten Kinder im Schulalter. Leopold selber hatte 3. Fast alle Ranger lebten mit ihren Familien zusammen in diesem Dorf, in diesem Hauptquartier quasi, in das Lisa und Klaas dann auch zu Fuß durch den Dschungel geflüchtet sind. Und dieser Job als Ranger ist in Kongo eine Regierungsaufgabe. Das ist also eine sehr respektierte Aufgabe, verhältnismäßig gut bezahlt und vor allem mit einigen Vorteilen verbunden. Zum Beispiel sind die Familien der Ranger krankenversichert, was nicht selbstverständlich ist in Kongo. Die Regierung bezahlt das und die Kinder dürfen auch kostenlos in die Schule. Wenn aber ein Ranger stirbt, wie zum Beispiel Leopold, dann fallen diese Bonusleistungen weg für die Familien.
Also das heißt jetzt tatsächlich, Leopolds Kinder konnten dann auf einmal nicht mehr in die Schule gehen, waren nicht mehr krankenversichert, hatten keine Unterstützung mehr.
Genau so. Das ist ja auch das, was Lisa unter anderem nachträglich so sehr beschäftigt hat. Sie hat einfach mitbekommen, wie dieser Angriff tragischerweise nicht nur 6 Menschen das Leben gekostet hat, sondern ganze Familien in enorme existenzielle Schwierigkeiten gebracht hat. Und Lisa hat dann auch erzählt, dass sie ein paar Wochen nach diesem Angriff zusammen mit ein paar NGOs, die das Reservat finanziell unterstützen, einen Fonds ins Leben gerufen hat, um Spenden für die Familien zu sammeln und dass sie bisher zumindest die Hälfte des Geldes einsammeln konnten, was jetzt die Familien brauchen, um ihre Kinder weiter in die Schule schicken zu können.
Also immerhin eine kleine Hilfe in dieser furchtbaren Situation.
Eine kleine Hilfe, wobei Lisa auch erzählt hat, dass diese Lage dort, also im Nordkongo und auch in dem Reservat, sich gerade weiter zuspitzt. Der Angriff vor einem Jahr, wo Lisa eben dabei war, war das Schlimmste seit vielen Jahren.
Ja, aber das hatten die Leute ja auch gesagt, dass da eigentlich ruhig ist, ne,
genau,
als Lisa da war.
Ganz genau. Aber danach, in den letzten 6 Monaten jetzt, sind 2 weitere Angriffe gefolgt auf das Reservat, auch mit Todesopfern. Und es sieht nicht danach aus, als würde sich die Lage demnächst irgendwie beruhigen.
Soweit die Geschichte von Lisa und ihrem traumatischen Erlebnis im Kongo und die Geschichte derer, die da ums Leben gekommen sind. Danke, Nilo. In unserer zweiten Geschichte, da ist das Trauma irgendwie ein anderes. Das ist nicht so was Plötzliches, so was Hochgefährliches, dass das Leben plötzlich aus dem Fugen hebelt. Bei Sibylle Peak ist das Trauma die ganze Zeit da. Von Anfang an und zieht sich durchs ganze Leben. Sibylle ist 62 Jahre alt und die Hauptrolle in ihrer Geschichte spielt ihre Mutter.
Wir waren hier in Bonn in einem großen Kaufhaus und meine Mutter ist mit mir Richtung Kasse gegangen. Sie hatte schon einiges ausgesucht. Ich war 3 Jahre alt, war klein. Und dann sagt sie ganz hektisch, du, ich habe noch was vergessen, bleib mal hier stehen in der Schlange. Ich komme gleich wieder. Und sie kam nicht zurück. Sie kam und kam und kam nicht zurück. Und für mich als kleines Kind, ich erinnere immer nur, ich sehe Knie von Tausenden von Menschen und ganz viele Menschen um mich rum und ich war so alleine. Ja, natürlich, sie kam wieder, aber das weiß ich nicht mehr. Das ist nur dieser Moment, du hast mich alleine gelassen. Das ist eigentlich so auch der wichtigste Punkt in dieser Schwierigkeit mit meiner Mutter. Sie war da, sie hat sich gekümmert, aber ich war immer alleine. Mein Vater ist sehr früh gestorben, meine Mutter ist dann wieder arbeiten gegangen. Und ich habe eigentlich den ganzen Tag nach der Schule zu Hause gesessen und auf meine Mutter gewartet, dass sie endlich kommt und dass sie mich dann auch sieht und dass sie sich einfach mal ein bisschen Zeit für mich alleine nimmt. Es ist nie passiert. Einfach mal zu kuscheln, einfach mal in den Arm genommen zu werden von meiner Mutter oder sie mal selber in den Arm nehmen zu dürfen. Ja, wie habe ich es rausgefunden? Fangen wir mal so an. Ich habe als erwachsene Frau, da war mein Sohn schon 3 oder 4 Jahre alt, eine riesige Auseinandersetzung mit meiner Mutter gehabt. Und in diesem Zusammenhang habe ich ihr gesagt, du hast mich ja nie gewollt. Und darauf hat sie dann ganz spontan gesagt, ja, und damit muss ich jetzt für den Rest meines Lebens leben. Das hat mir wirklich die Sprache verschlagen. Ihr Traum war, nach Amerika auszuwandern und dort das große Leben zu leben, halt, was sie sich so vorstellte. All das war dahin. Dass ich ein sogenannter Unfall gewesen bin und sie musste dann heiraten im 5. Monat und in Schwarz. In ihren Augen war ich der sichtbare Beweis dafür, dass das schiefgelaufen ist. Ich war auch schuld. Ich habe meine Mutter immer geliebt und ich wollte unbedingt diese Liebe von ihr spüren, körperlich spüren. Meine Mutter hat ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt in ihrem Job. Da war ich aber schon junge Erwachsene und sie hat bitterlich geweint. Dann wollte ich sie in den Arm nehmen oder ich habe versucht, sie in den Arm zu nehmen. Und da hat sie mich sowas von weggestoßen. Sie konnte meine Nähe nicht ertragen. Trotzdem habe ich bis zum Schluss nicht aufgegeben. Ich habe immer wieder versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Den größten Teil meiner Freizeit habe ich im Grunde mit ihr verbracht. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich sie zur Geburt meines Sohnes mitgenommen habe. Den habe ich alleine erzogen, weil ich gedacht habe, wenn sie mich schon jetzt nicht als Tochter annehmen kann, dann wenigstens jetzt irgendwie als Mutter, als Frau. Und der Manuel, mein Sohn, war gerade geboren. Da hat sie ihn dann genommen und hat gesagt, mal sehen, was er zuerst sagen wird, Mama oder Oma. Ich weiß nicht, ob ich es jemals vergessen kann als einen wahnsinnigen Schlag. Sie hat meinen Sohn auch letztendlich als ihren Sohn angenommen. Ne? Also sie ist, auch wenn ich nicht dabei gewesen bin, überall mit ihm gewesen, hat gesagt, es ist mein Sohn. Und trotzdem bin ich mit meinem Sohn immer und immer und immer wieder dahin gefahren. Immer noch in der Hoffnung und in dem Wunsch, dass diese Tür aufgeht. Also was mir jetzt spontan einfällt, ist so dieser Spruch, der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Ich habe dann wirklich die Liebe meines Lebens als Mann gefunden, 2005. Seitdem bin ich mit meinem jetzigen Lebensgefährten zusammen. Da fing es dann an, dass meine Mutter anfing, im Grunde mir meinen Mann zu nehmen. Also ich sehe immer dasselbe Bild. Sie steht in der Küche und ich komme rein und sage ihr guten Tag und ich bin Luft. Und sie geht auf meinen Lebensgefährten halt zu, nimmt ihn in den Arm. Sie ist sehr viel kleiner, er ist sehr groß und küsst ihn von oben bis unten ab. Wirklich in einer Form, wo mir schlecht wird. Das habe ich dann auch noch eigentlich, ich meine, wir sind seit 2005 zusammen, meine Mutter ist 2015 gestorben, sehr viele Jahre im Grunde auch mitgemacht. Irgendwann kam dieser Punkt, also das nahm auch immer mehr zu, wie sie wirklich meinen Lebensgefährten angemacht hat. Sie hat sich alles genommen, vielleicht wirklich, weil ich ihr ja alles genommen habe, warum auch immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig und habe ihr dann einen Brief geschrieben, dass ich das so nicht mehr mitmachen will und auch nicht mehr mitmachen kann und dass sie mir schon meinen Sohn versucht hat wegzunehmen und jetzt auch meinen Lebensgefährten und das kann ich so nicht mehr ertragen und Ich würde ihr anbieten, dass wir versuchen, wirklich mal grundsätzlich unsere Beziehung auf eine neue Ebene zu stellen, uns auszusprechen. Und wenn sie dazu nicht bereit ist, wollte ich sie nicht mehr sehen. Von dem Moment an habe ich eine riesige Befreiung gefühlt. Ich habe nicht ein einziges mehr das Gefühl gehabt, ich müsste da anrufen, da hingehen, irgendwas. Ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt, ich war frei. Das Einzige wäre wirklich gewesen, es kommt ein Anruf von ihr, das ist nicht gekommen. Meine Mutter war herzkrank sehr viele Jahre und sie hat sehr viele Medikamente nehmen müssen, in Kombination immer mit Alkoholmissbrauch. Der Punkt war, dass eigentlich die Organe alle ja am Ende waren. Das war der Punkt, warum sie dann da im Krankenhaus war und dann eben da auch geblieben ist, dann gestorben ist. Also ich habe sie erst wieder gesehen, als sie tot gewesen ist. Es war dieser Abschied im Krankenhaus, da hatte ich wirklich das Gefühl, sagen wir mal, es hat gut getan. Es war ein Ende von einem ewigen Selbstzerstörungskreislauf und das fühlte sich einfach richtig an. Ich habe lange, lange auch über die Beerdigung meiner Mutter nachgedacht. Also immer gesagt habe, wenn die stirbt, was willst du dann und wie willst du das halt haben? Und habe richtig geplant halt im Grunde auch. Ich wollte eine Trauerfeier für meine Mutter haben, wo nicht gesagt wird, was für eine super tolle und liebevolle und weiß ich nicht, aufopfernde Mutter sie gewesen ist, weil sie das in dem Sinne nicht unbedingt gewesen ist. Ich wollte aber auch nicht hingehen und sie ankreiden oder anschuldigen, was sie alles nicht gemacht hat. Ich wollte das aber so ehrlich wie möglich haben. Im Grunde ist der Anstoß zu der Versöhnung gekommen, die jetzt auch wirklich stattgefunden hat, durch diese Trauerfeier, durch diesen Tanz gekommen. Als ich den Herrn Grützner das erste Mal habe tanzen sehen, das war schon einige Zeit, war bestimmt auch schon ein Jahr vorher, habe ich gesagt, wenn deine Mutter stirbt, willst du das haben. Das war mir schon lange klar. Es ist letztendlich ein Balletttänzer, der in seinem Balletttanz etwas ausdrückt, was du empfindest, für was du vielleicht auch keine Worte hast. Ich konnte ihm genau sagen, was ich eigentlich wollte, was für mich so wichtig war, worum ich ihn bitte, es auszudrücken in diesem Tanz. Da habe ich ihm gesagt, diese Sehnsucht nach dieser Zärtlichkeit. Weil das war immer noch das, was offen stand für mich halt. Ja, es war so. Er kam ja so von hinten, ich habe ja natürlich in der ersten Reihe gesessen, dann mit dem Rücken halt eben dazu und er kam halt von hinten nach vorne dann so rein und hat dann vorne dann auch nochmal getanzt. Aber er kam eben schon tanzend rein und aber es war immer diese wiegende Bewegung, dieses Kindwiegen. Ich habe immer mich gesehen in diesen Armen meiner Mutter halt. Er hat meine Gefühle getanzt, ich konnte das aber auf Abstand sehen. Er hat das ausgedrückt. Und darüber konnte ich das allererst mal überhaupt einen gewissen Abstand finden zu meiner Mutter. Ich habe mich ja selber an sie auch gekettet. Es war am Anfang eine große Wut da, auf das, was ich nicht bekommen habe, was sie mir vorenthalten hat. Und ich kam von dieser Wut nicht weg. Das heißt immer, wenn in einer riesigen Betonmauer nur ein, ne, so ein kleines Pflänzchen, es muss nur ein winziges kleines Risslein sein und dann geht das ja auf, ne? Und das war der Tanz. Da ist ein Riss in diese Wutmauer reingekommen.
Johanna Baumann hat die Geschichte von Sibylle aufgezeichnet. Nilo, das, was Sibylle da ganz am Ende beschreibt, dass sie quasi auf Abstand sehen konnte, wie dieser Tänzer die fehlende Liebe ihrer Mutter getanzt hat. Dieses auf Abstand zu sich selbst eine bestimmte Rolle zu erleben, das ist ja eine Methode, die tatsächlich in verschiedenen Therapieformen zum Einsatz kommt.
Ja, genau. Das nennt man auch Systemaufstellungen oder Rollenspiele oder auch Psychodrama. Da gibt es ganz verschiedene Richtungen. Manche sind anerkannte Therapieformen, andere sind umstritten. Aber es sind alles Methoden, wo andere Menschen eine bestimmte Szene, in der du, sagen wir mal, was Traumatisches erlebt hast, nachstellen, so wie Schauspieler. So, dass du dich selbst in diese Szene von außen betrachten kannst. Ich habe dazu mit Volker Fleing gesprochen. Der ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen. Und er hat mir erklärt, warum sowas sinnvoll sein kann.
In dem Ereignis, was der Klient erlebt hat, hat er einen bestimmten Film, bestimmte Fotos, bestimmte Erlebnisse abgespeichert und das Gehirn verarbeitet das entsprechend und interpretiert es entsprechend, ohne es genau zu wissen, was da alles passiert ist, sondern es werden auch eigene Geschichten damit angetriggert. Wenn ich das in einer Aufstellung sehe, und mit Live-Personal sozusagen, dann erzählen die einzelnen Figuren, die auch an dem Geschehen dabei waren, aus ihrer Sicht die Dinge. Dadurch ändert sich das Bild, was der Klient hatte. Und dieses veränderte Bild nimmt der Klient wieder mit nach Hause und dadurch relativiert sich das eigene abgespeicherte Bild.
Was Fleing da beschreibt, das ist ja eine klassische Systemaufstellung. Das setzt ja sozusagen voraus, dass die anderen, die bei dem Ereignis dabei waren, dass sie auch mitmachen, dass sie ihre Sicht auf die Dinge erzählen, um das Ganze in Zusammenhang zu bringen.
Ja, aber es gibt auch andere ähnliche Methoden, wo man fremde Schauspieler sozusagen einsetzen kann. Ich habe da zum Beispiel eine Geschichte, da geht es jetzt nicht um Leben und Tod, aber schon um eine Art Trauma. Eine Freundin von mir, da waren wir 13, 14 Jahre alt, die war an irgendeinem Wochenende unterwegs in der Kleinstadt in Schweden, wo wir zusammen aufgewachsen sind. Sie hatte da irgendwo Süßigkeiten gekauft und ging so mit ihrer Tüte Gummibärchen nach Hause. Und plötzlich geht sie um eine Häuserecke, also einfach so abgebogen in eine andere Straße. Und wie aus dem Nichts ist da ein riesen Kampfhund, der da anscheinend irgendwo angekettet war, sie voll aggressiv angesprungen. Also ne, Gummibärchentüte in die Luft geflogen, sie bestimmt 100 Tote gestorben. Obwohl da nichts weiter passiert ist.
Weil der Hund eben, du hast es gesagt, angeleint war und zurückgehalten wurde,
genau.
Und nicht an sie dran kam.
Genau, genau. So, aber in den Wochen danach hat diese Freundin A nicht mehr einfach so um eine Ecke abbiegen können. Also sie musste immer mega ausholen, Abstand halten, weil sie Angst hatte, dass da was ist, was sie angreifen.
Also sie musste sozusagen vorher reingucken können ein bisschen.
So. Ja, sie ging einfach nicht direkt um die Ecke, sondern immer so ein paar Meter.
Bogen.
Genau,
mhm.
In so einem Bogen. Und B hatte sie Albträume. Also ne, diese Szene, sie biegt um die Ecke, dieser fiese Hund und so weiter. Das kam dann immer wieder. Und sie hat dann erzählt, dass sie aus dem Traum immer schweißgebadet aufgewacht ist, kurz bevor der Hund eben im Traum ihre Hand oder irgendwas anderes abgebissen hat.
Also ein Ereignis, was eigentlich nicht allzu dramatisch war in der Realität, weil die Gefahr ja gar nicht bestand, dass er sie beißt. Er war ja angekettet.
So.
Aber trotzdem hat er irgendwie so ein Trauma hinterlassen, hat sich so im Kopf als Horrorgeschichte weitererzählt,
das
festgesetzt.
Wurde für sie einfach immer schlimmer. Und wir beide waren in dieser Zeit in der Schule in einer tollen Mädchengruppe. Das war so ein bisschen wie so ein Jugendtreff, aber nur für Mädchen. Und die Leiterin war eine Sozialarbeiterin aus der Schule. Die war auch Theaterlehrerin und hatte auch eine Psychodrama-Ausbildung. Und jeden Mittwoch durften wir dann unsere Themen besprechen, so typische pubertäre Mädchenprobleme. Und oft wendete diese Leiterin auch eben die Methode an, unsere Probleme so ein bisschen rollenspielmäßig nachzustellen.
Also du hast zum Beispiel irgendein Problem erzählt, was weiß ich nicht, mit einem Jungen oder was
genau.
Auch immer. Und dann haben die anderen das wie Schauspieler in der Gruppe nachgespielt.
Nachgespielt, so eine gewisse Szene, genau. Und dann durfte man so selber zugucken. Und meine Freundin war dann eben mit ihrem Albtraum dran. Wir haben da mit Stühlen so eine Ecke gebaut. Eine von uns durfte diesen fiesen Hund spielen. Ne? Also
gute
auf
Rolle.
Allen Vieren runter. Und dann genau. Eine andere durfte dann meine Freundin spielen, wie sie eben so langsam um die Ecke kommt. Und sie selber durfte zuschauen, was da passiert. Und ganz wichtig war, dass die Schauspieler die Freiheit hatten, auf ihre eigene Art und Weise auf diesen Ablauf zu reagieren. Also die Geschichte so ein bisschen abzuändern.
Was haben die denn dann gemacht?
Naja, zum Beispiel hat diejenige, die meine Freundin gespielt hat, nach dem Angriff direkt mit so einer ganz ruhigen Sprache angefangen, mit dem Hund zu reden. Also mit diesem super aggressiven Hund.
So Duzi, Duzi, lieber Hund.
Ja, so,
Hund,
ja, so. Beruhig dich und ihn zu besänftigen und letztendlich auch zu streicheln. Und meine Freundin musste zusehen, wie ihre Horrorgeschichte neue Wendungen genommen hat. Und auch darüber habe ich mit Volker Fleing gesprochen. Er hat auch bestätigt, warum das durchaus hilfreich sein kann.
Weil sie eben neben dem eigenen Bild, was logischerweise für sie passieren muss, nämlich gebissen zu werden, viele andere Bilder bekommt und dadurch das Gehirn nicht mehr nur auf dieses eigene Bild angewiesen ist. Das heißt, es hat auf einmal verschiedene Versionen und kann im Zweifelsfall auf die anderen auch zurückgreifen und relativieren.
Ja, und das muss man jetzt natürlich auch sagen, das, was wir da gemacht haben, war alles andere als jetzt professionell, aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden.
Wenn es dann mehr ans Eingemachte geht, denke ich, sollte man auf jeden Fall einen Profi dran lassen.
Auf jeden Fall.
Danke, Nilo, bis hierhin. Und wir müssen, glaube ich, noch einmal sagen, dass man dich jetzt erstmal ein bisschen seltener hören wird in der 100.
Eine Weile, ja. Ich mache jetzt ein Jahr Babypause und komme am nächsten Sommer wieder.
Wir freuen uns sehr drauf.
Ich auch.
Danke für die Geschichte, danke für diese Sendung, danke für alle Sendungen vorher und die Redaktion dieser Sendung und dann bis bald. Wir sind jetzt wieder am Ende dieser 100. Danke auch an Rahel Klein, die uns die Geschichte von Lisa erzählt hat und an Johanna Bowman, die Sibylle Pieks Geschichte aufgezeichnet hat. Danke auch an Julia Roche online und Uwe Bräunig in der Technik. Danke euch, dass ihr dabei wart bei dieser 100. Wie immer, der Hinweis, eure Anmerkung, Kritik, Lob, schickt ihr bitte in eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Dahin bitte auch eure Geschichten, von denen ihr sagt, die sollten unbedingt mal hier erzählt werden. Wir würden uns sehr freuen. Und sowieso freuen würden wir uns auch über Rezensionen bei iTunes und Co. Da könnt ihr ein paar Sternchen dalassen, wenn ihr mögt. Und die nächste frische Ausgabe gibt es dann in 2 Wochen. Da geht es um Menschen, die zu etwas stehen. Wir lernen zum Beispiel einen katholischen Priester kennen, der zu seinem Kind steht. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ich habe Lisa über eine gemeinsame Freundin von uns kennengelernt, die auch Journalistin ist. Und als ich sie dann das erste Mal getroffen habe und sie dann auch interviewt habe, da habe ich so gemerkt, dass ich ihre Haltung so total gut nachvollziehen kann. Ich finde es auch wichtig, über Themen zu berichten, die erstmal total weit von unserem Lebensalltag weg sind. Natürlich heißt es nicht, nur weil man jetzt irgendwie in den Kongo reist und die Geschichte von den Menschen dort erzählt, dass man das Leben von denen auch verbessert. Aber ich sehe das irgendwie so wie Lisa auch. Wir können uns wenigstens dafür interessieren, was außerhalb von unserem kleinen, vergleichsweise sicheren Mikrokosmos passiert. Und ich finde, dass wir das den Menschen irgendwie schuldig sind.
Ich habe Frau Pieck insgesamt 2-mal getroffen. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Wut, von der sie spricht, die ist kleiner geworden, auf jeden Fall. Was aber das Wichtigste ist, was ich so mitgenommen habe aus dem Gespräch, ist, dass Frau Pieck sagt, so traumatisch und so schmerzhaft dieser Weg war, sie glaubt, dass sie den einfach gehen musste, dass das zu ihrem Leben dazugehört und dass sie sonst auch nicht der Mensch wäre, der sie heute ist und dass sie sich eigentlich ganz gerne mag, so wie sie ist. Und ich finde das total schön, dass sie das von sich sagen kann, nach all dem, was sie da so mitgemacht hat.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.